Du, Dennis,
Ja, Flo.
ich habe ein Buch gelesen.
Ach was. Das kannst du.
Hast du auch eins
Ich habe
gelesen?
auch eins
Ja, das kann
gelesen.
ich.
Mensch.
So ein Zufall, man könnte fast meinen, deswegen haben wir uns hier getroffen.
Ja, das klingt so, ne?
Ja, ne? Also erstmal hallo an euch alle zusammen. Ihr habt es richtig gehört, der Flo und der Dennis hier.
Genau.
Also erstmal. Ganz eine unserer ersten Folgen, der ersten vier, die wir ja alle gleichzeitig damals veröffentlicht haben, als der Podcast erschienen ist, war ja eine Buchbesprechung. Da haben Kim und ich über Let's Play Nice von Jason Schreier gesprochen und ich hatte eigentlich gedacht, gut, das interessiert keine Sau. Das ist so eines dieses, wir haben es mal versucht, weil es mich interessiert hat, aber das wird sich keiner anhören. Und es stellt sich raus, das ist so ein kleiner Evergreen, der immer wieder gehört wird und bis heute sich jetzt zwar nicht in den oberen Sphären hebt, aber doch schon im guten Mittelfeld von unseren Hörerzahlen. Und ich habe jetzt wieder mal ein Buch gelesen und hatte Bock drüber zu reden. Und da hat der Zufall wollte es, da hat Dennis auch ein Buch und der wollte auch reden.
Ja, und jetzt reden wir zusammen.
Jetzt reden wir zusammen, mal was ganz Neues, wild. Also man kann so viel sagen, unsere Bücher haben beide was mit Videospielen zu tun und beides sind Listenbücher diesmal. Also nicht irgendwie eine bestimmte Firma oder dergleichen, sondern wir quatschen über eine, ja, Auflistung von Videospielen oder Computerspielen auch. Worum geht's denn bei dir, Dennis?
Bei mir geht es um Indie-Spiele. Ganz im Detail geht es um 50 Indie Games that changed the world. Man darf gespannt sein.
Ich wollte gerade sagen, das klingt schon so, also da ploppen bei mir im Kopf gleich diverse Namen auf und ich bin gespannt.
Ja, ist nicht in der Liste. Genau das ist nicht in der Liste, richtig.
Ah, okay, sehr schön, gut,
Also das ist
okay.
aber normal bei solchen Listen. Es ist immer subjektiv und klar, also der Autor sucht sich natürlich gewisse Titel raus. In dem Fall Change the World ist natürlich auch sehr hochtrabend, ne? Auf jeden Fall, muss man schon sagen. Es wird mitunter begründet und deswegen, es ist immer bei diesen Listen immer, aber warum ist denn der Titel nicht drin? Oder was ist denn mit dem? Oh Gott, was ist denn das für eine Liste? Aber das ist nun mal so.
Das gleiche ist bei meinem Buch auch. Das heißt allerdings anders. Und zwar From Ants to Zombies, Six Decades of Videogame Horror. Und der beschäftigt sich im Endeffekt, wie es der Name schon sagt, mit allen möglichen Arten von Genre und Gattungen in Horrorspielen über diverse Plattformen hinweg. Und auch das ist ein sehr subjektives Buch, muss man sagen. Wo ich den ein oder anderen Titel vermisst habe und manchen da gesehen habe oder von ihm erfahren habe, von dem ich noch nie gehört habe. Also ein sehr interessantes Buch. Also, was unsere beiden haben auch noch was anderes gemeinsam, oder?
Du meinst den Verlag, den Publisher, oder?
Ja, genau, den meine ich.
Ja, beide Bücher sind bei Bitmap Books erschienen.
Das ist sowieso so ein Verlag, der hat sich echt zu einem Liebling von mir entwickelt, weil die echt coole Bücher rausbringen.
Ja, auf jeden Fall. Meistens sind es Hardcover-Bücher. Deins ist auch ein Hardcover, nehme ich an.
Ja.
Ja. Und ganz gerne auch, also es gibt im Englischen diesen Begriff Coffee Table Book. Das trifft auf viele der Bücher von Bitmap Books zu, die sehr schwer sind, weil gebunden und im Hardcover und von der Anzahl der Seiten her auch immer üppig.
Ja, ich habe das I'm Too Young to Die, dieser Bildband über Ego-Shooter. Und der lag wirklich eine Zeit lang bei uns auf dem Tisch, also auf dem Wohnzimmertisch. Und da haben auch Leute sehr neugierig drin geblättert. Ich hatte erst überlegt, ihn auf die Toilette zu legen. Da hatten wir auch so ein Tischchen mit Comics und Comicbüchern und allem drum und dran. Aber da hat er
War
nicht
gerade mein
hingepasst.
Gedanken gar nicht. Demnächst kann man ja auch mal so ein Buch auf die Toilette legen. Aber bei den Büchern weiß ich nicht. Keine leichte Lektüre. Also jetzt vom physischen her.
Ich wollte gerade sagen, da schlafen dir ja die Beine beim Kacken ein.
Richtig. Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber sind wir unter uns.
Ja, wir sind ja unter uns, genau. Okay. Wir hatten uns im Voraus geeinigt, dass wir mit meinem Buch anfangen. Willst du das jetzt spontan alles umwerfen?
Nein, nein. Starte ruhig.
Okay. Nicht rebellisch heute drauf. Okay. Dann, ja. Wie schon gesagt, From Ants to Zombies, Six Decades of Video Game Horror von, und jetzt kann ich den Namen nur falsch aussprechen und das tut mir im Voraus leid, Alexander Chatsioanu.
Okay.
Wird in den Shownotes bzw. in der Folgenbeschreibung nochmal stehen, dann könnt ihr gucken. Der gute Mann hat sich gedacht, er macht jetzt mal eine Liste an Spielen, die sich mit Horror in Videospielen und Computerspielen und so weiter beschäftigen und hat dabei auch eine sehr breite Plattformauswahl. Also von dem Atari 2600 bis zum ZX Spectrum, alphabetisch, ist hier wirklich alles drin. Die Wii U ist vertreten, die Z-Machine. Was ist denn noch so exotisch? Das Nintendo Entertainment System jetzt nicht so. Der Game & Watch ist auch einmal vertreten.
Da gab es ein Horrorspiel.
Nee, aber das ist eine Kategorie. Da kannst du nachher raten, welches Game & Watch damit gemeint ist, wenn ich dir die Kategorien mal vorlese. Okay, ja. Aber auch sowas wie das Philips CDI, der Amiga, also wirklich ganz viel. Und ich muss auch sagen, ich habe das Buch noch nicht komplett durch, bin zu dreiviertel durch, bin aber schon wirklich angetan, wie es geschrieben ist. Aber jetzt muss ich am Anfang gleich mal ein bisschen Kritik bringen. Oder was heißt Kritik? Der Buchtitel ist irreführend.
Inwiefern?
Was würdest du erwarten, wenn du hörst From Ants to Zombie? Also inhaltlich, wie würdest du das Buch aufgebaut sehen?
Inhaltlich hätte ich gesagt, dass man anhand von verschiedenen Monstern, Tieren, was auch immer, das eventuell kategorisiert oder aber Ants, also mit einem Horrorspiel, wo Ameisen vielleicht die Rolle spielen, bis hin zu den Zombies, wo man jetzt Zombie U als, ne, was gerade Wii U sagt, ist vielleicht Zombie U oder andere Zombies Ate My Neighbor, das so irgendwie aufgeteilt ist.
Das hätte ich auch gedacht. Aber der Autor hat sich gedacht, nee, das macht er nicht. Er unterscheidet das Ganze nach Genres innerhalb des Horror-Genres selbst.
Ah, okay.
Also er macht das nicht alphabetisch, sondern er nimmt sich verschiedene Bereiche des Horrorgenres und stellt Spiele daraus vor. Dazu gehört zum Beispiel der Space Horror, die Haunted Mansions, also das verfluchte Herrenhaus, Terror of the Abyss. Da ist übrigens das Game & Watch Spiel auch. Kommst du jetzt drauf?
Terror of the Abyss. Abyss ist doch die Tiefsee. Ja, irgendwas.
Ja, genau.
Das, dieses Silent Scope oder wie? Nee, wie heißt das?
Genau, das mit dem Oktopus, mit dem riesigen.
Mit dem Oktopus? Okay.
Da gibt's doch dieses eine Game & Watch, wo du ein Taucher bist, runtertauchen musst und da ist dieser riesige Oktopus.
Ja.
Den musst du ausweichen.
Ja, habe ich nie gespielt, aber ich weiß, was du meinst, ja. Musst du den Arm ausweichen, den Tentakel?
Ja, genau.
Ja, okay.
Genau. Das wird hier auch als Horrorspiel gesehen. Also man sieht schon, die Auswahl ist manchmal recht interessant.
Ja, vor allen Dingen sechs Dekaden, also geht da rück bis 60er Jahre, gab es da schon Horrorspiele? Wahrscheinlich 70er, ne? 70er, 80er, 90er, 0, 10.
Ja, aber es gibt auch die Kategorie Text Adventures, also das kommt schon ganz gut hin.
Ja. Ja, so ein Phantasmagoria oder so ähnlich ist ja auch irgendwie. Na,
genau. Ja. Dann Dark Forests, Relentless Pursuers, also quasi die Verfolger, die einen die ganze Zeit nicht in Ruhe lassen. Wayward Children, Universal Monsters, Nature Unleashed, dann die Text Adventures, Interactive Movies, das war auch eine eigene Kategorie wert. Rail Shooter, Survival Horror und New Retro. Also eine, wie ich finde, recht interessante Mischung. Und die Titelwahl ist auch wirklich gut gelungen. Das geht wirklich von alten Schinken bis hin zu den üblichen Verdächtigen wie Resident Evil oder was würdest du jetzt bei Space Horror als erstes, was wird dir als erstes einfallen an modernen Titeln?
Dead Space.
Ja, genau, also die Dead Space-Reihe zum Beispiel, ja. Und was mir da auch sehr gut gefallen hat, also wenn man da durchblättert, dann hat man immer ein Spiel, eine Beschreibung, was passiert, aber dann auch hauptsächlich, warum ist dieses Spiel gerade für dieses Genre so herausragend und quasi so auch so eine Erklärung, warum hat er sich dafür entschieden? Es kommen auch manchmal noch Entwickler oder sehr oft Entwickler zu Wort, es sind Bilder mit dabei. Also es ist wirklich mit viel Mühe und Liebe zum Detail gemacht. Und vor allem kommt man da teilweise an Titel ran, die, habe ich ja vorhin schon erwähnt, die du niemals auf diesen Schirm hast. Ich hätte jetzt hier mal, ich habe mal hier ein konkretes Beispiel. Es gibt für den Virtual Boy, ist vielleicht gar nicht so unaktuell das Thema. Es wurde jetzt auf den letzten Nintendo Direct wurde ja angekündigt, dass Virtual Boy Titel in Nintendo Switch Online Abo zukünftig zur Verfügung stehen. Und da gab es ein H.P. Lovecraft Horrorspiel.
Ach, guck mal.
Hast du davon jemals gehört?
Nee, ich habe jetzt auch nicht alle, ich glaube, waren es 16 Titel oder 18 Titel, die überhaupt für den Virtual Boy erschienen sind, so um den Dreh.
Ja, genau.
Aber das,
das finde ich so krass.
H.P. Lovecraft, nee, wusste ich nicht.
Ja, Innsmouth no Yakata.
Aber Innsmouth ist ja ein besonderes eine Location, ganz besonders bei
Lovecraft. Genau, aus, ne? Bei, aus, Love, aus den Lovecraft-Geschichten. Das ist da, wo die ganzen, wo die Fisch Menschen quasi leben. Mhm. Und das fällt unter die Kategorie Haunted Mansion, weil da besuchst du, also erkundest du eine, ein altes Anwesen in Innsmouth. Und das ist wirklich, sieht eigentlich echt gut aus, wie so ein Ego-Shooter. Ist 1995 erschienen. Und das Buch, also die Bilder an sich sind schon mega interessant, aber dann erklärt das Buch halt auch noch so ein bisschen was über, soweit bekannt, über die Entstehungsgeschichte, jetzt in dem Fall, was du dort machst und warum ist dieses, dieser Titel gerade so gruselig gewesen und für die jeweilige Plattform auch so wichtig. Und da, das war eine der wenigen Horrorspiele, die jemals für den Virtual Boy erschienen sind. Und da würdest du jetzt, also spontan hätte ich diesen Titel niemals in so eine 60 Jahre Liste reingepackt, aber ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass auch solche kleineren Titel drankommen und nicht nur die ganz großen, sondern auch wirklich welche, wo du dir denkst, da habe ich noch nie von gehört. Aber das ist so, wie ich finde, echt, echt cool.
Ist vielleicht auch so ein bisschen der Reiz, oder, des Buches, würde ich mal so sagen, weil ich das so, es hört sich ja so an, als wenn da auf jeden Fall deine die Spiele, die in deinem Buch drin sind, vielfältiger und ein Vielfaches von denen, die meine Liste darbietet, abbildest, sag ich mal. Ich habe ja 50, du hast wahrscheinlich ein paar mehr.
Ja, das sind, ich gucke jetzt gerade, ich bin jetzt gerade im Index, der geht von Seite 656 bis Seite, oh Gott, jetzt hört ihr mich vielleicht blättern, 661 und auf jeder Seite sind, also, jetzt müsste ich es zählen. Also auf jeden Fall eine ganze Menge Spiele. Das sind echt einige. Und da sind auch eben so Klassiker dabei wie The Seventh Guest. Kennst du das?
Ja, das kenne ich. Eins der ersten das bekannten CD-ROM-Spiele.
CD-ROM-Spiel. Ja, eines der Showcases für die CD-ROM damals. Das ist zum Beispiel dabei. Aber auch Castlevania, natürlich.
Ja, okay. Ja.
Auch wenn es kein Horrorspiel an sich ist. Oder The Binding of Isaac.
Ja, okay, ja.
Wird da auch als Horrorspiel, was ich bis zu einem gewissen Grad verstehen kann, weil es echt ziemlich verstörend ist, wenn man sich ein bisschen genauer mit der ganzen Hintergrundgeschichte beschäftigt. Oder Bioshock. Die Doom-Spiele natürlich, klar. Jetzt gucke ich, jetzt gehe ich gerade noch mal. Soma ist auch drin.
Relativ aktuell, oder? Also aus dem letzten Jahrzehnt.
Ja, ja. Ja, ja, also da sind auch wirklich PT.
Oh, okay. Playable Teaser. Ja, hab ich leider nie gespielt.
Ja, genau. Oh, also sagen wir es mal so, gespielt habe ich es auch nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt keine PlayStation hatte, aber ich habe mir, Let's Plays rauf und runter angeschaut.
Ja, okay. Ja, das hätte ich gern gesehen. Das hätte ich gerne in als Vollspiel gesehen.
Ja, ich auch. Also das wäre richtig gut gewesen. Also wie gesagt, dieses Buch hat echt viele, viele, viele tolle Titel drin. Hat auch die Honorable Mentions, wo Spiele drin sind, wo ich mir dann öfters gedacht habe, wo sind sie denn? Warum werden sie nicht besprochen? Und dann wurden sie wenigstens in der Honorable Mention mit erwähnt.
Ja, da kann ich sagen, das gibt es bei mir auch in meinem Buch.
Ja, kannst du, glaube ich, auch gar nicht anders machen. Und wie bei dir erklärt er auch erstmal am Anfang, warum er mit dieser Liste es eigentlich keinem recht machen kann. Mhm. Und wieso er sich für die Auswahl entschieden hat, die er da getroffen hat. Und die ist natürlich auch in diesem Fall hundertprozentig subjektiv. Aber wirklich, wirklich gut getroffen. Also ich habe eigentlich nichts großartig vermisst. Es ist auch It Came From The Desert drin. Das hab ich, auf das habe ich gewartet, seitdem ich Ads gelesen habe. Das kennst du bestimmt auch, oder? Von CinemaWare. Ja. Habe ich damals als Kind bei meinem Bruder auf dem Amiga gespielt und hab nicht gecheckt, was ich da mache. Bin die ganze Zeit immer gestorben.
Das ging mir ähnlich, ja. Ja.
Ich musste dann aus dem Krankenhaus immer rausfliehen und das hat nie geklappt und dann war ich frustriert. Egal. Aber ich nutze das mal jetzt so als kleine, dass wir mal eine kleine Abschweifung machen, also nur ein bisschen. Hast du eigentlich mit dem Genre Horror irgendwie groß Berührungspunkte in deiner Gaming-Karriere, also auch jetzt gerade? Spielst du gerne Horrorspiele?
Derzeit, in den letzten Jahren eher weniger, aber ich habe Resident Evil 1 und 2 damals auf der PlayStation 1 durchgespielt und auch Silent Hill habe ich gespielt. Eine Zeit lang habe ich die schon sehr gerne gespielt fand das auch, ich sag mal, hat mich nicht geängstigt, aber ich fand, dass wenn die es geschafft haben, eine Atmosphäre zu erzeugen, die bedrückend ist und wo man quasi auch durch, bei Resident Evil beispielsweise, durch Verknappung von Munition durchaus mal in brenzlige Situationen kommt und sich mal auch im besten Fall noch mal sich erschreckt. Das fand ich immer schon durchaus interessant und reizvoll, ja. Also ich habe die Platzhirsche quasi gespielt. Also jetzt keine, ich würde bei deinem Buch wahrscheinlich auch jede Menge Titel finden, die ich noch nie gehört habe, wo ich denke, ach stimmt, das gab's ja auch.
Ich habe bei Resident Evil, das habe ich bei einem Kumpel gespielt, weil der eine PlayStation hatte. Er hat mich so verjagt, als dieser blöde Hund durchs Fenster gesprungen ist.
Ja,
genau,
da muss ich auch dran denken, ja.
Dass ich mich nicht mehr getraut habe, weiterzuspielen. Das war damals total schlimm.
Ja.
Aber ich habe, das ist jetzt bei mir zum Beispiel, da habe ich die große Lücke. Ich habe die Resident Evil-Spiele, die alten, eigentlich auch alle nicht gespielt. Und auch Silent Hill ist komplett an mir vorbeigekommen, was ich ein bisschen bereue. Ich habe es mal probiert nachzuholen, aber ich kann es nicht.
Hast du denn die Originale versucht nachzuholen oder ist eins der Remakes?
Ich habe die Originale versucht nachzuholen.
Ja, Panzersteuerung, ne?
Ja, ich hasse die Panzersteuerung. Ich habe so gekotzt. Es war so schrecklich.
Das ist etwas, was so in den 90ern in dem Bereich völlig gang und gäbe war und wo man sich aber dann im Lauf der Jahre und Jahrzehnte durch die freie Steuerung einfach so das umgewöhnt oder abgewöhnt, dass man, wenn man zurückgeht, immer schon erstmal wirklich sich wieder umgewöhnen muss. Das ist schon, ja, ist man nicht gewohnt.
Das kannst du heute auch, glaube ich, nicht mehr machen. Also.
Nee, das wäre, also für Hardcore-Fans oder so. Wenn du jetzt ein neues Spiel, sag ich, im Indie-Bereich, im AAA-Bereich sowieso nicht wahrscheinlich, ein 3D-Spiel machen würdest, wo du mit Panzersteuerung. Ja, das ist für Hardcore-Fans dann, ja.
Ja. Also ich muss sagen, ich bin, was Horrorspiele angeht, sehr spät erst dazu gekommen. Eigentlich richtig erst, seit ich mit Jenny zusammen bin, weil wir uns dann irgendwann Horrorspiele gesucht haben, die wir zu zweit gespielt haben. Weil Jenny kann keine Horrorspiele spielen. Also mittlerweile geht's besser, aber zeitlang konnte sie wirklich nicht selbst spielen und musste im Endeffekt neben mir sitzen und zugucken.
Ja.
Und dann haben wir alles Mögliche an so Horrortiteln gespielt. Und eines meiner persönlichen, oh Gott, ich will nicht mehr weitermachen, war Layers of Fear.
Oh, das habe ich nicht gespielt, ja. Okay.
Das war schon echt anstrengend.
Hatte das auch einen VR-Modus oder war das tatsächlich das?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Es gibt da eine VR-Version und die haben wir uns geholt. Ja. Und ich musste mit der VR-Brille auf dem Stuhl sitzen und sie hat auf den Bildschirm zugeguckt und hat sich beömmelt. Und ich kannte das Spiel ja schon. Ich wusste in der Theorie, wo die ganzen Jumpscares kommen und dergleichen. Aber wenn du in VR bist, es gibt eine Szene, da bist du in einem Raum, in einer Sackgasse, und dann drehst du dich um und dann ist plötzlich ein Porträt vor dir. Und dann drehst du dich wieder um und dann ist wieder eins. Und so weiter und so fort. Und je mehr du dich drehst, desto näher kommen die. Und dann kommt so ein Jumpscare-Moment. Und der ist in VR so schlimm gewesen. Also ich habe da wirklich die Brille abgesetzt und gesagt, nein, ich kann das nicht. Ich habe gerade wirklich Angst, dass ich an dem Herzversagen sterbe.
Wer eine unserer letzten Folgen gehört hat, der weiß ja, dass ich mit VR eher gemischte Erfahrungen gemacht habe letztens. Deswegen wäre das nochmal so eine, also das wäre, glaube ich, gar nichts für mich. Also Layers 4 generell würde ich mal probieren wollen, in VR, nee.
Was ich in VR mal als Mod runtergeladen habe, sorry, gleich, Alien Isolation gibt es einen VR-Mod.
Ah, okay, offiziell oder?
Nee, von Fans, aber das habe ich mich nicht getraut. Das war der Punkt, wo ich mir dachte, nee, ich scheiß mich schon beim normalen Spiel regelmäßig ein. Das brauche ich in VR nicht. Aber ich habe eine Zeit lang echt versucht, immer alles Mögliche an Horror mitzunehmen. Vor allem am liebsten diese Horror-Walking-Simulator. Aber auch so Spiele wie zum Beispiel das neue Blair Witch Project. Das habe ich für Endtower damals auf der Switch getestet. Wo man die ganze Zeit in diesem dichten Wald unterwegs ist. Das ist übrigens auch ein Thema ja hier in dem The Dark Forest. Und da wird auch Blair Witch genannt. Und also da habe ich dann irgendwann mal so eine gewisse Bandbreite aufgebaut und in letzter Zeit aber irgendwie gar nicht mehr. Also das Thema Horrorspiele ist bei mir irgendwie komplett vorbei und ich habe auch mit Jenny jetzt schon ewig keins mehr gespielt.
Ja, also dieser Bereich, das ging mir ähnlich. Ich hatte es, vielleicht ist das auch generell ein Thema, ich hatte, als ich Resident Evil gespielt habe, da gab es auch ein guter Kumpel von mir, der Andreas. Der hat auch immer mir nur zugeguckt. Der wollte nicht selber spielen, der wollte es zwar auch erfahren, aber hat mir dann beim Spielen zugeguckt. Also ich glaube, das ist schon eher weit verbreitet, so dieses Thema. Man spielt das gemeinsam durch, einer spielt und der andere leidet mit, so ungefähr. Oder gibt aber Tipps und Hinweise, sagt, oh, pass auf, da vorne, oder ne, also dieses interaktive Element. Weiß ich nicht, kann ja unsere Zuhörer vielleicht mal in den Kommentaren schreiben, ob das ob die ähnliche Erfahrung gemacht haben, dass man so Horrorspiele oder eher schaurige Spiele vielleicht gemeinsam spielt. Keine Ahnung.
Würde mich auch interessieren. Nutzt die Kommentarfunktion. Wie auch, also entweder, wenn ihr bei Spotify zuhört, könnt ihr ja tatsächlich jede Folge kommentieren. Ansonsten schreibt uns ins Feedback-Formular auf keinbrotnurspiele.de. Ja, wir haben eine neue Adresse. Juhu.
Aber hat das vielleicht bei dir mit dem Horrorspiel Entsagen der letzten Jahre vielleicht auch etwas damit zu tun, dass du Vater geworden bist vor ein paar Jahren?
Ja, das ist vielleicht schon schreckhaft genug. Nein, Quatsch.
Ja, aber da ändert sich ja manchmal so ein bisschen die Perzeption. Und dann sagt man, ja gut, dann muss ich mich jetzt nicht auch noch mit irgendwie dem Horror aussetzen. Keine Ahnung, ist nur eine Mutmaßung.
Nee, das eher nicht. Ich glaube, das ist jetzt auch wieder das Thema Zeit. Man muss wirklich mehr selektieren als früher.
Ja.
Und da sind Horrorspiele halt nicht so hoch. Wobei, ich habe heute einen Podcast zu Soma gehört. Und das interessiert mich jetzt mega. Das möchte ich mal ausprobieren.
Das kenne ich nur vom Titel. Also habe ich nichts.
Ja, eben, ich kann es auch nur vom Titel.
Vor den Augen gerade. Deswegen, aber guck mal, ist das hier bei mir meinem Buch drin?
Nee. Ich glaube, es ist kein Indie, glaube ich.
Okay. Nee, ist auch nicht drin.
Spielt in einer Unterwasserforschungsstation und soll auch sehr tiefgründige philosophische Fragen aufwerfen mit einer guten, logischen Geschichte, die nicht an den Haaren herbeigezogen wirkt. Und bin ich mittlerweile mal versucht, mal reinzugucken.
Okay, ja.
Und hast du ein Lieblingshorror, also Untergenre beim Horror, so wie die das jetzt quasi, also Haunted Mansion oder sonst irgendwas? Bist du da irgendwo gerne unterwegs?
Ach, ich bin mir gerade bei Haunted Mansion, Entschuldigung, dass ich da reingrätsche. Haunted Mansion fällt mir ja noch Luigi's Mansion ein.
Ich weiß noch nicht, ob ich das als Horror kategorisieren würde.
bei Spielen eher weniger. Horrorfilmbereich, da bin ich eigentlich immer so ein bisschen im Bereich der stehe auf dem Schlauch.
Sag mir einen Film, vielleicht kann ich dir helfen.
Ja, ach hier, im Exorzismusbereich. Exorzismus und also die ist klassischer ne, Exorzist zum Beispiel, aber auch andere Bereiche, andere Filme, die da reinspielen. Das schaue ich mal gerne, weil da so ein bisschen auch noch das Thema Kirche mit reinspielt, gewissermaßen, unabhängig davon, was man jetzt davon, wie man zum Thema Kirche steht. Aber das ist immer etwas, so diese Besessenheit und auch Dämonen, sei es jetzt in den jeweiligen Lebewesen oder generell Dämonen, finde ich immer ganz spannend, auch im Comic-Bereich, im Spielbereich wüsste ich jetzt aktuell nicht. Dadurch, dass ich halt auch die, wie gesagt, nur die großen Klassiker gespielt habe, Resident Evil und Silent Hill, ob man die zum gewissen Genre zuordnen könnte. Wo sind die denn eingeordnet bei dem im Buch?
Boah, da fragst du mich jetzt übertäubelt. Nee, jetzt ich blätter jetzt mal. Moment. Seite 578 ist Silent Hill. Das ist doch deutlich später. Jetzt hört ihr mich vielleicht blättern. 578. Das ist Survival Horror, glaube ich, oder? Hat er das als Survival Horror? Ja, okay. Survival Horror ist das hier. Genauso wie Resident Evil.
Okay. Ja,
macht schon Sinn, ne? Also ich mag so eher nicht diesen In-Your-Face-Horror, sondern eher so ein bisschen dieser, der im Hintergrund ist. Zum Beispiel, hast du das neue Prey gespielt?
Nein.
Das ist zum Beispiel so eins, wo, klar, da sind Horrorwesen und so weiter, aber wie das Ganze zustande gekommen ist und so weiter, weißt du nicht. Oder Vier.
Vier habe ich hier, aber noch nicht, also Teil 2 und 3 habe ich auf der Xbox, aber noch nicht gespielt. Habe ich mir letztens mal gekauft.
Teil 1 ist eigentlich der beste, Teil 3 solltest du vielleicht nicht spielen.
Okay. Ja, Teil 1 habe ich noch nicht gekauft, weil der war zu teuer. Für mal ausprobieren.
Ja, okay. Ja, gut. Teil 1 ist wirklich, wirklich gut. Das war ja auf dem PC damals wirklich ein kleiner Geniestreich, möchte man sagen, weil das war tatsächlich mal eine KI, die vernünftig unabhängig agiert hat und intelligent, die dich eingekreist hat und dann mit Granaten versucht hat, dich rauszukriegen. Und das war für die damalige Zeit schon wirklich nicht der Standard, sagen wir es mal so. Und dann kam noch da dieses kleine Horrormädchen Alma dazu. Und in 4.1 gibt es eine Szene, ich spoiler dich da jetzt, sorry, da musst du jetzt durch. Ist auch eigentlich, passiert in den ersten Minuten. Das heißt, du siehst immer dieses kleine Mädchen mit den langen Haaren, so ringmäßig, immer auftauchen und alles drum und dran. Und dann gehst du auf eine Leiter zu und der Charakter ist so, wenn du auf die Leiter zugehst, also da ist ein Abgrund und dann führt eine Leiter runter. Und wenn du die Leiter machst, dann beugt er sich runter und dreht sich, also realistisch. Ja. Und wo die Leiter runtergeht, an diesem Abgrund quasi, da steht niemand. Aber wenn du dich umdrehst, dann siehst du diesen Abhang, also diesen Absatz für einen Moment nicht. Und wenn du dann dich umdrehst, dann sind da plötzlich zwei Füße. Oh Gott, ey, das ist total ein simpler Trick, aber das hat mich so fertig gemacht.
Ja, auch so eine Art Jumpscare, ne? Situation ein bisschen.
Ja, das war eine richtige Jumpscare-Situation, aber das war nachher nach hinten auch echt gut gemacht. Also auch so in eben dieser typische The Ring-Horror, das arme kleine Mädchen, das als Kind dies und jenes mitmachen musste. Und ist das jetzt ihr Geist? Ist sie das wirklich? Man weiß es nicht. Ja. Nee, also, wenn man mich fragen würde, bereue ich den Kauf von dem Buch? Auf keinen Fall. Ich bin, wie gesagt, noch nicht durch, aber das ist so ein Buch, das hole ich ein bis zweimal die Woche raus, manchmal vom Schlafengehen oder so. Horrorbuch vom Schlafengehen lesen. Blätter da einfach durch. Und das ist wirklich eine Freude. Ich weiß, also es ist auch so ein Coffee-Table-Buch. Es ist zwar relativ klein und handlich ist es nicht. Es ist mega schwer. Aber es ist nicht sonderlich groß. Und ich Kann man aber wirklich auch Gästen hinlegen und sagen, wenn man jetzt gerade was macht, hier, blätter mal ein bisschen drin rum. Es ist natürlich auf Englisch, also nicht Deutsch.
Ja, meins auch, ja.
Das ist vielleicht noch eine kleine Hürde für den einen oder anderen. Aber die Bitmap-Books sind, glaube ich, alle irgendwie nur auf Englisch. Die sind, glaube ich, nicht lokalisiert, oder? Hast du da mal irgendwas mit?
Ich glaube, bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, es gab mal so ein, zwei französische Ausgaben von älteren Büchern. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das könnte sein. Aber ansonsten vom Englischen musst du ausgehen, ja. Die englische Sprache, ja.
Ja. Und ist halt, also ich jetzt kein hochwissenschaftliches oder hochtrabendes Englisch, aber man sollte der englischen Sprache schon gut mächtig sein, damit man wirklich alles versteht. Aber wenn man ganz viel Bock hat, kann man sich auch nur die Bildchen angucken, ist auch ganz nett.
Ja, also von der Qualität her, die Screenshots und so weiter und Abbildungen, die sind schon hochwertig und auch
ja.
Die Aufmachung ist auch sehr hochwertig auf jeden Fall. Hochglanz, also bei mir sind es, glaube ich, Hochglanz Seiten und viele Abbildungen.
Ja, bei mir auch. Also nicht gerade wenig. Aber dann würde ich das so als Fazit zu meinem Buch mal so das Schleifchen drum machen. Ist zu. Dann schiebe ich es jetzt beiseite, lehne mich zurück und frage dich denn, ist denn dein Buch? Würdest du dein Buch denn empfehlen?
Ja, das würde ich durchaus tun. Das ist vom Ansatz her ein bisschen anders. Also wie gesagt, es sind 50 Indie-Spiele, die die Welt verändert haben. Nach Aussage des Autoren. Autor in dem Fall ist Aaron Potter. Da habe ich vorhin nochmal geschaut. Aaron Potter war mal bei Wired, also einem englischen Magazin, auch auf der Online, in der Online-Sektion. Weil zumindest bei mir ist es so, dass der Autor gar nicht so hervorgehoben wird. Also es gibt zwar ein Vorwort, wo er zu Wort kommt auch und oder was sich dazu äußert, wie die Liste zustande gekommen ist und was für Kriterien drin waren, die das zur Auswahl geführt haben. Aber so, es steht nicht im Vordergrund, sondern man kann das auch.
Nee, bei mir ja, auch nicht.
Also es geht im Vordergrund stehen echt die Spiele und die Abbildungen und aber auch, und das ist eins der Kriterien, die sie als gegeben vorausgesetzt haben, dass ein Indie-Spiel hier in dieses Buch mit reinkommt, ist, dass sie mit mindestens einem der Originalentwickler ein Interview geführt haben. Und diese Interview-Auszüge, die sind halt im Fließtext, also es ist nicht so, dass es eine klassische Interview-Situation ist, sondern sie haben die Leute angesprochen, die hier in dem Buch drin sind, die erscheinen zu den Spielen und haben dann nochmal nachgehakt, zum Designentscheidungen, zu was hat man sich dabei gedacht, wie ist man vorgegangen, wie war die Entwicklung, gab es Rückschritte während der Entwicklung und finanzielle Probleme. All diese Sachen werden halt für die einzelnen Spiele im Fließtext herausgearbeitet und halt mit den jeweiligen Entwicklern oder beteiligten Personen, manchmal war es auch Composer, wird das aufgeführt. Und das war insofern interessant, weil selbst wenn man dann das Indie-Spiel, hier sind ja teilweise auch, ich sag mal, Vertreter drin, die logisch in dieser Liste auftauchen sollten, was durchaus immer noch interessant ist, weil man abseits dessen, was man sonst vom Spiel weiß, vielleicht einfach nochmal was erfährt, was aus erster Hand erfährt.
Das finde ich bei solchen Büchern echt wichtig, weil wie du schon sagst, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich von diesen 50 Titeln, das ist vielleicht eine Hybris, aber ich könnte dir jetzt bestimmt 5 Titel nennen und die sind bestimmt drinne.
Ja.
Und dann erwarte oder erhoffe ich mir ja, dass ich dann trotzdem noch irgendwie so ein bisschen weiteres Wissen kriege, außer, aha, okay, da ist jetzt also Minecraft drinne. Ist es drin?
Ja.
Ha, siehst
aber
du?
Nicht in der regulären Liste.
Also,
ist eine okay. Honorable Mention.
Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, egal. Auf jeden Fall ist es schön, dass man Nebeninfos kriegt und so weiter,
ja, ja.
Die vielleicht nicht ganz so der Allgemeinheit bekannt sind.
Also du kriegst natürlich die klassischen Infos, wann ist das Spiel rausgekommen, wer hat es gepublished, wer hat es entwickelt und auf welchen Systemen ist es erschienen. Das ist klassische Balken, ne, Aufzählung. Und im Kern ist es so, dass jedes Spiel 8 Seiten zur Verfügung hat im Buch. Also jedes Spiel ist auf 8 Seiten vorgestellt. Manchmal sind es dann seitengroße Abbildungen, die dazwischen sind. Und der Text, wie gesagt, beinhaltet immer auch O-Töne von Entwicklern oder Beteiligten, die nochmal rückblickend schauen, okay, zum Zeitpunkt X, da war nicht klar, dass das Spiel wird erscheint und dann hat man das und das und die Situation hat dazu geführt. Und das ist schon etwas, was man mit Sicherheit vielleicht auch bei dem einen oder anderen Spiel auch mal aus einer Fachzeitschrift erfährt oder aber durch besonders herausgearbeitete YouTube-Videos. Aber ich gehe mal davon aus, dass diese Interviews hier, zumindest macht es den Anschein auch, explizit halt vom Autoren mit den jeweiligen geführt worden sind und diese Infos kriegst du dann halt auch in dem Buch. Entgegen deiner Liste ist das Buch hier alphabetisch sortiert.
Ah, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob es irgendwie so eine Platzierung, so eine Top 50 gibt oder ob es
genau,
alphabetisch oder wie auch
alphabetisch immer. Alphabetisch sortiert und auch in den 50 Spielen, ich hatte mal überlegt, ich glaube, es sind 8 oder 10 Spiele davon habe ich überhaupt nur gespielt. Also, das muss man dazu sagen. Ich habe mir das Buch auch gekauft, um einfach im Bereich der Indie-Spiele nochmal, für mich nochmal so ein bisschen das Wissen aufzufrischen, weil viele Spiele ich ausgelassen habe, nicht, weil sie mich nicht interessieren, sondern weil einfach in den letzten Jahren oftmals die großen AAA-Spiele oder AA-Spiele mich da eher mehr fasziniert haben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch gelangweilt haben dann irgendwann mal. Deswegen gesagt, okay, was gibt's im Indie-Spielbereich? Und da bist du als PC-Spieler, würde ich mal jetzt einfach so in den Raum stellen, einfach schon viel mehr Berührung gekommen durch Steam und durch andere Plattformen, wo die Indie-Spiele halt einfach digital weiter verfügbar sind und breiter verfügbar sind als beispielsweise jetzt auf der Switch oder bei Nintendo allgemein.
Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Also vor allem, ich habe den großen AAA-Titel, das klingt jetzt so von wegen, oh, ich habe die AAA-Titel immer nicht mehr gespielt, aber es ist einfach Tatsache, dass ich viele größere Titel einfach nicht mehr spiele. Und da sind wir wieder beim Zeitmanagement. Ja. Ich kann in Assassin's Creed Shadow, das habe ich zwar mit Addis zusammen getestet, aber ganz bewusst war Addis ja der Haupttester, weil ich kann mich nicht mehr hinsetzen und ein Spiel, das 60 Stunden aufwärts geht, das kriege ich nicht hin. Ich spiele gerade Clair Obscur nebenbei und da hänge ich jetzt schon wirklich schon lange dran. Und ich dachte eigentlich, dass ich jetzt mittlerweile am Ende bin, aber ich wurde von Kim schon aufgeklärt, dass ich anscheinend nicht mehr ansatzweise am Ende bin. Ja, geil. Und dementsprechend sind Indie-Spiele da auch immer so ein kleines willkommenes Zwischenfutter und das sieht man ja auch oder hört man hoffentlich auch mal manchmal so bei den Folgen, die Jenny so rausbringt, da kommen auch so interessante kleine Nischensachen mit dabei, die so das Ganze ein bisschen auflockern und von denen man sich denkt, ja, damit wird ein AAA-Publisher niemals das Risiko eingehen, was ich ja verstehen kann, weil bei denen muss ja wirklich jedes Spiel auch irgendwie ein Hit sein, ansonsten schrauben sie ja am Bankrott entlang.
Genau, also die Indie-Spiele decken einfach auch Bereiche ab, Nischen, die ein AAA nie abdecken würde, das ist richtig, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich, und wir befinden uns ja jetzt gerade knapp 2 Wochen nach Release von Silksong und das hat ja dazu geführt, der Release von Silksong, und das muss man sich mal vor Augen führen, dass nicht nur Steam quasi in Schwierigkeiten geraten ist bei Release, sondern auch Xbox und PlayStation und die Nintendo Stores. Also ein Indie-Spiel hat dazu geführt, dass diese Portale quasi down gehen und kurze Zeit nicht verfügbar oder erreichbar waren. Und das wird ja auch ganz gerne, ganz nett im Vorwort, aber auch generell im Text mit rausgearbeitet. Indie-Spiele sind einfach heute keine Indie-Spiele mehr. Also nicht der Indie-Bereich ist entscheidend, sondern es sind einfach Spiele, es sind einfach Videogames. Also, ne, ob sie jetzt gut oder schlecht sind, ist immer dahingestellt, jeweils das jeweilige Spiel, aber es sind einfach normale Spiele, die sich vor dem Großen, die über Jahre entwickelt werden. Und Silksong ist auch über Jahre entwickelt worden, als aktuelles Beispiel. Muss man sich nicht verstecken. Und diese AAA-Spiele, die durchaus ihre Produktionswerte haben, aber manchmal einfach auch das Gameplay oder den Spielspaß vermissen lassen. Und in die Spiele sind längst in der Mitte angekommen, beziehungsweise im Mainstream.
Ja, und das finde ich auch gut. Und sie ändern ja auch in gewisser Weise Genre-Konventionen oder Konventionen, wie wir Spiele wahrnehmen. Und dafür braucht es das auch, finde ich, die kleineren Titel. Die sorgen dafür, dass so Sachen aufgebrochen werden. Guck dir ein Vampire Survivors an.
Ja, zum Beispiel.
Das völlig absurd. Das hätte es niemals so gegeben. Und jetzt kommen auch von den großen Firmen langsam die Vampire Survivors-Klone oder die Stardew Valley-Klone. Halt in 3D und was weiß ich nicht alles. Also man sieht so immer richtig, wenn was im Indie-Bereich einschlägt wie die Bombe, dann kommen sie hinterher und versuchen das irgendwie aufzurollen. Meistens mit viel zu langer Nachlaufzeit, weil ein Spiel muss ja erstmal entwickelt werden, geplant und sonst irgendwas. Aber da sieht man mal, dass Indie nicht nur dieses kleine, elitäre Grüppchen ist, das sagt, ach, guck mal hier, ich habe dieses Spiel, das versteht ihr sowieso nicht, sondern Indie sind ja auch mittlerweile für eine ganz andere Gruppe von Spielern zugänglich. Man denke auch mal an die ganzen Wholesome Games.
Ja. Die eigene Directs mittlerweile, genau, ja.
Ja, genau, die auch dafür gesorgt haben, dass Leute Spiele spielen, die sonst niemals was angerührt hätten, weil sie sagen, ach cool, das ist ein Spiel, da habe ich aber keinen Stress, da muss ich mir keine Mühen machen. Und das kann ich einfach jetzt im Feierabend so ein bisschen vor mich hindatteln. Das sind quasi, ja, also das ist so, das, da hat der Indie-Bereich das echt super geschafft.
Sind die Wholesome Games eventuell die, ich bin jetzt mal, ich stelle mal eine These auf, eventuell auch für Publikum gedacht, was normalerweise in der Regel nur Smartphone-Spiele spielt, einfach so schnell durch, zwischendurch?
Ich wollte es gerade nicht sagen, weil ich nicht wusste, ob ich mich da auf ein ganz gefährliches Eis begebe und mich vielleicht unbeliebt mache. Aber ja, das ist auch so mein Gedanke gewesen, dass die Leute, die sagen, okay, ich spiele am Smartphone meine Spielchen, es gibt am Smartphone ja auch richtige Spiele, es muss ja nicht alles nur Candy Crush sein.
Klar.
Und Gott, wenn jetzt jemand Candy Crush Fan ist, dann mache ich mir jetzt ja gerade noch unbeliebter. Aber das ist auch so meine Vermutung, dass Wholesome Games so die Brücke zwischen Smartphone und den in Anführungszeichen Hardcore-Gamern so langsam ein bisschen anfangen zu ebnen und man da vielleicht auch mal einen Fuß reinhalten kann. Aber ich würde mal wieder zum Buch zurückgehen. Darf ich mal zwei, drei Titel sagen und du sagst mir, ob die drinne vorkommen?
Hau raus.
Okay. Stardew Valley.
Ja, logisch. Ja.
Einfach.
Das ist drin.
Hades.
Moment. Hades ist auch drin, ja.
Ja, okay. Warte, jetzt muss ich mir den dritten sehr gut überlegen, damit ich einen Hattrick mache. Indie-Spiel. Ich meine nicht was ganz Offensichtliches. The Binding of Isaac.
Das hatten wir schon, oder? Ja. Habe ich vorhin aber nicht gesagt, dass es auch drin ist. Aber es ist richtig auch drin. Ist auch drin, ja.
Ha, sehr gut. Okay, sehr schön. Ich habe so ein bisschen das Gespür dafür. Sind da sonst noch Titel drin? Also wir müssen jetzt nicht die Liste durchgehen, aber sind da jetzt noch Titel drin, wo du sagst, okay, die gehören da definitiv rein, die muss man erwähnt haben?
Also ich komme gleich drauf zurück. Es sind auf jeden Fall auch Titel drin, die ich gar nicht kannte. Also die habe ich noch nie gehört. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Maßstab, weil in den letzten Jahren von den bekannten Indie-Spielen kaum was gespielt, geschweige denn die unbekannten Spiele. Aber so eins wie 80 Days, wo anscheinend man so ein bisschen die von Jules Verne, die 80 Tage um die Welt, irgendwas in der Richtung nachspielt. Oder ein
Habe ich aber auch noch nie von gehört.
Space Outlaw. Das sagt mir nichts.
Davon habe ich vielleicht mal gehört, aber nee, nicht mal das,
glaube ich. Den habe ich auch noch nicht mal gelesen, aber was ich gelesen habe, ist Knights and Bikes. Knights and Bikes ist ein Indie-Spiel, sogar ein Koop-Indie-Spiel, was vor ein paar Jahren erschienen ist, was angelehnt ist an die 80er Jahre, an die Goonies. Die Goonies als Inspiration, der Film für das Spiel.
Ach, geil.
Und das fand ich durchaus interessant, das war mir vorher gar nicht so bewusst oder hatte ich auch nicht nicht mitbekommen. Das ist dann wahrscheinlich bei mir im Rauschen des AAA untergegangen. Aber solche Sachen sind halt auch drin. Klar, die großen, ein Ori ist zum Beispiel drin oder auch interessant, ein Return of the Obra Dinn. Da wahrscheinlich auch aufgrund der Präsentation und des Gameplays.
Aber das gehört aber auch meiner Meinung nach rein. Das ist ja so ein gutes Spiel.
Eben, genau. Also deswegen, das sind schon es ist wenig, wo man sagt, ja, das gehört da nicht rein. Beziehungsweise man kann die Liste natürlich erweitern. Ne? Das ist 50, greift schon sehr kurz, in Anführungsstrichen, wenn man bedenkt, also es geht hier los, das älteste Spiel in der Liste ist Castle Crashers aus 2008 und das neueste ist von 2023, ist Sea of Stars. Also man deckt hier schon durchaus 15 Jahre ab, beziehungsweise er hat auch im Vorwort gesagt, er hat jetzt 2 Jahre dran geschrieben an dem Buch oder wahrscheinlich auch die Interviews geführt, deswegen ist 2023 das letzte Eintrag aktuell. Das deckt sich so mit dem, also wo ich überlege, dass in 2008, 2009 so die ersten kleinen Titel Indie-Spiele vielleicht auch mal im PlayStation Store auf der PS3 rausgekommen sind, was dann für mich damals relevant war, das kommt schon hin. Also das ist schon, ne, es ist ja auch nicht mehr, es ist ja schon 1,5 Jahrzehnte, es ist nicht so, das ist nichts Neues.
Ja, nee.
Kein neues Phänomen.
Ich überlege gerade, was mein erster Indie-Titel war, den ich so bewusst auf dem Schirm hatte. Ich glaube, das war World of Goo bei mir.
Das kann sein, ja.
Das war damals, das war noch vor den ganzen Spielen wie Binding of Isaac, Fez und so weiter.
Ich gucke mal gerade, was meins wahrscheinlich war. Ich nehme an, das müsste entweder Journey, was drin ist, oder Limbo gewesen sein. Die weiß ich auch.
Limbo, genau, Limbo war auch so früh dran. Das habe ich auf der Xbox, also im Xbox Game Store, hat ein Kumpel von mir, der hatte die Xbox, schöne Grüße an Markus, falls er zuhören sollte. Bei dem haben wir dann gesessen, das war, glaube ich, Xbox 360, und da haben wir uns immer nur Demos runtergeladen und da war Limbo dabei. Und Gott, sind wir da oft drauf gegangen.
Ja.
War schon ja. Cool.
Also ich blätter auch gerade, wenn ich meine Geräusche hört im Hintergrund, ich blätter auch mal gerade nochmal durch. Es gibt halt, und das immer finde ich auch sehr interessant, es gibt auch Abbildungen von Skizzen, von Designdokumenten, wo man überlegt hat, ne, Levelgestaltung und solche Sachen, die werden ja auch mit aufgeführt, dass man halt auch nicht die üblichen, ich sag mal, 0815 Screenshots, die man sowieso überall bekommt, findet. Und zum Schluss gibt es nochmal so einen kleinen Kasten, also nach den 8 Seiten, einen kleinen Kasten, was dann halt wirklich definitiv dazu geführt hat, warum gerade dieses Spiel die Welt verändert hat, in Anführungsstrichen. Also how it changed the world und was genau der Kernaspekt ist.
Ja, aber das finde ich cool, dass es auch ein bisschen nach dem ausgesucht worden ist, weil ich glaube, eine Liste nur mit Indie-Spielen und du sagst, du willst 50 machen, das wäre, glaube ich, echt ein Unterfangen gewesen. Da hättest du das niemandem recht machen können. Da wären die Mistgabeln schon, glaube ich, nach den ersten 2, 3 Seiten draußen. Und jetzt unter diesem Aspekt zu sagen, die auch wirklich die Welt, also ich denke mal die Videospielwelt, verändert haben.
Ja.
Da fällt mir jetzt auch zum Beispiel ein, ist bestimmt auch drin, Papers, Please.
Oh nee, das ist nicht drin.
Was? Oh, uiuiui. Undertale?
Ja, Undertale ist drin. Warte, ich gucke mal, Papers, Please nicht. Ich muss was Falsches sagen. Nee, Papers, Please ist nicht drin. Aber das ist wieder der Punkt. Ne? Also es hätte mit Sicherheit durchaus eine Berechtigung gehabt. Und es kommt immer darauf an, wie man das sieht, warum es denn was Besonderes oder warum es gewisse Funktionen oder Spielmechaniken vielleicht eingeführt hat, warum es zu einem gewissen Punkt einfach die Welt verändert hat. Wie es das getan hat. Ein Tunic ist zum Beispiel drin. Tunic, kann man drüber.
Oh ja, ne? das würde ich schon sagen. Also ob es die Welt verändert hat, weiß ich nicht. Aber allein dieses Anleitung zusammenbauen in Tunic, mhm. wo du dann mit dieser Anleitung nachher neue Informationen gewinnen konntest, die für die Spielfeld wichtig waren und so weiter. Das fand ich schon, das hat dem Ganzen nochmal eine bestimmte Tiefe verliehen. Also kann schon verstehen, warum das Spiel so grundlegend drin ist.
Ja, also wie gesagt, wir wollen jetzt hier nicht alles, auch nicht alle irgendwie durchaus nochmal, und jetzt nochmal, um den Kreis quasi ein bisschen zu schließen, ein Blasphemous ist zum Beispiel auch mit aufgeführt. So ein bisschen Horror oder zumindest ein etwas brutaleres Spiel in der Darstellung. Und das lohnt durchaus auch immer. Weil es ist aber ähnlich, wie du es vorhin auch sagtest. Es ist ein Buch, was man sich mal nimmt und da guckt man sich mal so ein, zwei Spiele, also wie gesagt, auf 8 Seiten, ein, zwei Spiele an, liest sich das durch, denkt, ach, guck mal, was, wieder was gelernt. Und dann legt man es wieder beiseite. Es ist nicht, was man so das am Stück durchliest. Also ich zumindest nicht.
Nee, ich auch nicht.
Sondern man stöbert drin, guckt sich dann mal vielleicht ein paar Bilder an, ein paar Abbildungen und liest sich dann noch was dann dazu durch. Und dann, ja, ist das auch wieder gut. Und ich meine, die sind eh schön gestaltet.
Ja, die sind, also das muss man sagen, ich habe jetzt schon viele Bitmap-Books gelesen und die waren alle durch die Bank weg schön gestaltet und eine Freude, sich die anzugucken. Kosten dafür auch einen Ticken mehr immer.
Ja, also hier muss man schon um die 40 Euro musst du schon ungefähr rechnen, je nachdem, wo man es bestellt. Ich habe es jetzt direkt beim Verlag bestellt. Ich glaube, nach einer gewissen Zeit kommen die Bücher auch bei Amazon ins Programm. Würde ich aber jedem empfehlen, bestellt es nicht bei Amazon. Bestellt es lieber bei dem Verlag selber, weil die sind hervorragend eingepackt. Mhm. Also das kann man durchaus sagen. Die sind in der Regel ja schwer, die Bücher. Und da ist das Verpackungsmaterial ist dann super von dem Verlag gewählt auf jeden Fall. Und dann kommen die auch heile an.
Das ist bitmapbooks.com, ne?
Warte, ich muss gucken. Ich glaube schon, kann durch .com oder .uk sein. Das weiß ich nicht. Moment, jetzt hört man das Tippen.
Tipp, 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 tipp. Währenddessen kann ich ja schon mal sagen,
ja,
dass mein
bitmapbooks.com, ja.
Sehr schön. Ich kann euch schon mal sagen, ich weiß nicht, was ich für mein Buch gezahlt habe, denn es war ein Geschenk.
Okay.
Ich habe auch nicht nachgeguckt.
Nein, das macht deswegen, man ja auch nicht. Das ist,
sorry. Ja. Das macht man nicht, genau. Deswegen kann ich euch das leider nicht sagen. Müsst ihr selbst nachgucken. War ein Weihnachtsgeschenk. Ja. Also von daher, kein Preis von mir. Aber egal, wie viel es kostet, ich kann es weiterempfehlen.
Ja, also in der Regel, das sind keine günstigen Bücher. Das muss man dazu sagen. Das geht in der Regel so ab 30, 35 Euro los, bis nach oben, bis 60 Euro teilweise. Was ich so gesehen habe im Überfliegen, aber das sind halt auch Bücher, wie gesagt, die sind auch schön im Regal. Wenn man sagt, ich bin Sammler oder ich stelle mir auch gerne ins Regal, die machen was her oder halt als Coffee-Table-Book. Das ist durchaus eine Investition oder man lässt sich's schenken. Ja.
Ja, genau. Gut, dann würde ich fast sagen, machen wir doch das Päckchen zu.
Ja.
Wenn du nichts mehr zu deinem Buch zu sagen hast?
Na, ich gucke mal auf meine Notizen, aber im Großen und Ganzen habe ich eigentlich alles abgedeckt, was ich da erwähnen wollte. Es ist ähnlich wie bei dir auf Englisch auch gehalten und denn durch die Interviews muss man, also das, ja, man sollte schon gutes Englisch verstehen oder lesen können, auf jeden Fall, um den ganzen Aspekte zu erfassen. Aber ja, im Zweifel, aber wie gesagt, das Buch bietet oder die Bücher an sich bieten immer auch durch die Abbildung und anderen Informationen einen schönen Mehrwert.
Dann würde ich sagen, also erstmal von uns beiden eine Empfehlung, kaufen, kaufen, kaufen. Ja. Wir haben die übrigens nicht gestellt bekommen oder so, also wir finden die Bücher wirklich geil.
Ja.
Und dann würde ich sagen, danke Dennis, dass du dich mit mir zusammengesetzt hast, dass wir nochmal eine Buchbesprechung machen. Also ich habe da auch in Zukunft echt mehr Bock drauf. Ich kriege immer zu Weihnachten und zum Geburtstag rum Bücher, die ich auf meiner Liste stehen habe. Und ich habe da echt noch einige, bei denen ich Redebedarf habe. Und jetzt Vielleicht ist das bei dir ja auch nochmal der Fall, dass wir uns nochmal irgendwann zusammensetzen können und ein kleines bisschen den Buchclub spielen können. Ich meine, wir sind weit davon entfernt, richtig professionelle Buchbesprechungen oder sowas zu machen, aber den Anspruch haben wir ja auch gar nicht.
Nein, nein, nein. Wir wollen dann das empfehlen, was wir uns selbst gekauft und was uns gefällt. Ja.
Genau, und ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen einen schönen Einblick in die Bücher geben. Vielleicht habt ihr ja Interesse daran, die euch zu holen. Wenn ja, wie gesagt, holt sie euch am besten gleich beim Verlag. Es gibt auch noch Seiten wie Retro-Shirty, die Bücher verkaufen. Da habe ich mir meine Bücher immer geholt bis jetzt. Die kriegt man sie auch in einer guten Verpackung und alles und ist ein Shop aus Deutschland.
Das kann auch mal
ein
Thema sein, genau, dass man in Deutschland bestellt. Ist vielleicht auch nicht verkehrt, ist richtig. Also in der Regel hat das mit dem über UK Bitmap Books auch geklappt. Aber wenn man da Bedenken hat, Retro-Shirty geht auch, klar.
Genau. Andere fallen mir jetzt gerade spontan nicht ein. Das soll jetzt auch keine Schleichwerbung für Retro-Shirty sein, aber ich kenne keine anderen Shops. Das ist so, dass mein Go-To-Buchbestell-Shop und gut ist. Ja, gut, Dennis, aber dann noch einmal vielen lieben Dank.
Ja, gerne und danke dir.
Ja, gerne doch. Und wenn ihr Interesse habt, noch mehr Buchbesprechungen zu hören, wenn euch die Folge gefallen hat, wisst ihr, was ihr dann machen könnt? Sagt's uns. Teilt's uns mit. Entweder in Form eines Kommentars, geht ja mittlerweile bei den gängigen Streaming-Anbietern, oder indem ihr auf www.keinbrotnurspiele.de, ja, wir haben die Let's Cast FM-Seite kürzeln nicht mehr. Da könnt ihr uns über das Feedback-Formular schreiben, wie ihr die Folge gefunden habt, ob ihr sowas gerne in Zukunft weitersehen wollt. Und ansonsten, ich hatte es die letzten Folgen eigentlich auch schon gesagt, wenn ihr uns wirklich einen ganz großen Gefallen tun wollt, wir gelangen langsam beim Thema Mund-zu-Mund-Propaganda an unsere Grenzen. Von jetzt an sind wir auf den heiligen großen Algorithmus angewiesen, dass wir mehr Zuhörer kriegen. Dementsprechend, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, erstmal lasst ein Follow oder was auch immer es bei euren Streaming-Anbieter heißt da und gebt uns vielleicht eine gute Bewertung bei Spotify, Apple Podcast oder. Das hilft uns nicht nur, unsere Reichweite zu erhöhen, das hilft uns auch ein bisschen hier, dass wir auch mal ein kleines bisschen bei Publishern oder PR-Agenturen noch ein bisschen mehr an Sichtbarkeit kriegen. Denn da wir das Ganze ja nebenberuflich beziehungsweise einfach so aus Spaß machen, können wir uns auch nicht immer alle Spiele mal so eben kaufen. Ich meine, wir sind ja auch nicht alle Krösus und ab und zu haben wir an dem einen oder anderen Titel schon Interesse und fragen auch mal an. Teilen wir euch ja auch jedes Mal mit, wenn wir irgendwas besprechen. Ja, also wenn ihr uns dahingehend einen kleinen Gefallen tun wollt und uns alles ein bisschen erleichtern möchtet, dann könnt ihr das auf die Art und Weise machen. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter übrig, als euch einen schönen Tag oh Gott, jetzt hört man hier draußen hoffentlich nicht das Gehupe. Irgendjemand dreht hier gerade völlig hohl. Nochmal einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Weg zur Arbeit, wo auch immer ihr uns gerade hört. Danke, dass ihr uns hört und wir haben euch alle ganz, ganz doll lieb. Bis dahin, auf Wiedersehen.